Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge im Regel Management Podcast. Ich bin Wieland Arlt und ich habe für diese Folge die Judith Geis eingeladen. Judith Geis ist Geschäftsführerin und Inhaberin von The Bridge, einer Unternehmensberatung, die sich um Firmenübernahmen kümmert, vor allen Dingen um die Begleitung von Firmenübernahmen US-amerikanischer Unternehmen, die deutsche Unternehmen im Mittelstand übernehmen. Die Fragen, die wir hierbei erörtert haben, drehen sich rund um dich als Führungskraft, aber auch als Mitarbeiter in einem Unternehmen, das übernommen wurde. Was bedeutet eine Übernahme für dich? Worauf musst du achten im Umgang mit einer vielleicht ganz neuen Kultur für dich? Und wie gehst du vor allen Dingen dann auch mit deinen Mitarbeitern? Ich wünsche dir viel Spaß und gute Impulse. Ich bin hier mit der Judith Geis zusammen. Judith Geis ist die Inhaberin und Geschäftsführerin von The Bridge. Und bei The Bridge geht es um Firmenübernahmen, US-amerikanische Unternehmen von deutschen Unternehmen, bevorzugt Mittelstand, die wir ja immer wieder auch erleben, schon lange auch immer erlebt haben und sicherlich auch noch eine ganze Zeit lang erleben werden. In dem Sinne, Judith, freue mich, dass du mit dabei bist. Willkommen.
Vielen Dank, dass ich dabei sein darf und über mein Lieblingsthema sprechen darf und den Zuhörern sicherlich die eine oder andere Idee geben kann, wie sie nach einer amerikanischen Übernahme am besten handeln und das nicht nur für die Mitarbeiter, sondern auch für die Führungskräfte, gerade aus unserem Vorgespräch, wo dann auch wirklich sagen, wir wollen wirklich Tipps mitgeben, die sie dann anwenden können und Fehler vermeiden können.
Ja, und von daher, also ich finde es ein wichtiges, spannendes Thema und es war ja auch ein Thema, das viel ja auch mit Unsicherheiten besetzt ist von allen Seiten. Es geht ja nicht nur von unserer eigenen Seite aus der inländischen Sicht sozusagen, sondern wahrscheinlich auch von der anderen Seite. Und deshalb vielleicht die erste Frage, was steckt denn eigentlich hinter The Bridge?
Ja, also ich habe jetzt am Freitag habe ich 10-jähriges Jubiläum und aufgrund meiner eigenen Erfahrung, dass wir damals übernommen wurden und jeder gesagt hat, wird sich nichts verändern, habe ich dann irgendwann entschieden in der Selbstständigkeit, okay, wenn es uns damals so ging und ich hatte dann für meinen ehemaligen Arbeitgeber einen Auftrag angenommen, auch wo sie einen Mittelständler gekauft haben. Und da habe ich gesagt, okay, die haben ja gar nichts dazugelernt. Also mein ehemaliger Arbeitgeber, die haben nichts dazugelernt. Und da habe ich gesagt, okay, dann geht es anderen auch so. Ich hatte viele Anfragen damals zu der Zeit zu diesen Themen. Und ich habe gesagt, okay, dann konzentriere ich mich drauf. Das heißt, wir beraten nach dem Merger die Unternehmen einmal natürlich aus meiner Hauptexpertise des Finance and Accounting bis hin zum internen Kontrollsystem, das sie aufbauen müssen. Also Sarbanes-Oxley, die amerikanische Fassung daraus. Und dann letztendlich, weil ich halt auch gemerkt habe, es ist ja super, wenn wir da unterstützen, aber letztendlich Englisch können wir ihnen nicht beibringen, das machen unsere Trainer. Das heißt, wir haben ein Trainingskonzept daran angeschlossen und letztendlich auch wirklich, dass wir betreuen, auch wenn wir nicht mehr regelmäßig vor Ort sind, indem wir dann sagen, okay, für Fragen jederzeit melden und dann unterstützen wir, weil was ich in 20 Jahren gelernt habe, kann jemand anders nicht in 2 Wochen lernen.
Damit klärt sich ja letztendlich schon die nächste Frage, die ja zwangsläufig anschließt, wie du darauf gekommen bist. Also bei dir ist es eigene Erfahrung. Du warst selbst im Unternehmen, das so eine Übernahme dann letztlich erlebt hat und vollzogen hat und das dann dementsprechend auch deine Erfahrungen so gemacht. Ich meine, im Endeffekt sind Firmenübernahmen ja eigentlich gängige Praxis. Was ist denn eigentlich so brisant daran? Immer noch?
Ich glaube, das Brisanteste daran ist, dass man immer denkt, dass es einen anderen trifft. Uns trifft es nicht. Also man geht nie davon aus, dass es einen selber treffen kann. Man liest es in der Zeitung oder man schaut einen Film, wo es über Übernahmen geht oder ähnliches. Aber es ist irgendwie gefühlt immer weit weg. So lange, bis es morgens mal in der Zeitung steht, dass die eigene Firma übernommen wurde. Und das ist leider auch die gängige Praxis, wie Mitarbeiter von so einem Verkauf erfahren. Nämlich es kommt in der Zeitung, es kommt im Radio oder der Kollege ruft einen an und sagt, hast du schon gehört? Und das macht das Ganze halt brisant. Es ist vorher ein Riesengeheimnis im Gefühl der Mitarbeiter und auch teilweise der Führungskräfte, je nachdem, auf welchem Level sie da sind. Das heißt, es weiß wirklich in Anführungsstrichen niemand was davon. Und dann ist es von heute auf morgen ist es dann einfach so. Und dann gilt es natürlich für die Führungskraft in dem ersten Moment, wenn sie dann im Unternehmen ist, obwohl sie selber nichts weiß, nichts Falsches zu sagen, aber auch vielleicht nicht so deutlich zu machen, dass es einen selbst genauso erwischt hat. Und für die Mitarbeiter ist es ja dann sondieren, also wenn das dann in der Presse ist und jeder weiß, man arbeitet bei Firma XY, dann klingen halt auch da die Telefone. Oh Gott, ist bei dir alles in Ordnung? Was ist denn los? Das heißt, es ist sehr viel Unruhe, die da per se kommt, wie man denn so eine Bekanntgabe eines Verkaufs ist, welche Regeln man einhalten muss im Zweifel, bevor der Verkauf stattfindet. Außer natürlich, man hat den Fall, dass das Bundeskartellamt beispielsweise den Zusammenschluss prüft. Dann ist es natürlich teilweise eher daher schlecht oder nicht so einfach, weil sich das ziehen kann. Also ich hatte einen Kunden, bei dem hat sich die Zusage des Bundeskartellamtes oder die Freigabe letztendlich 1,5 Jahre gezogen. Das heißt, die Mitarbeiter waren 1,5 Jahre in der Situation, sind wir jetzt verkauft, sind wir nicht verkauft. Mhm. Auf der einen Seite muss man vorbereiten, auf der anderen Seite will man aber die Leute nicht auseinanderreißen, also dieses. Aber letztendlich, im Endeffekt, die Tatsachen sind geschaffen. Ich kann per se überhaupt nichts daran ändern, dass mein Unternehmen verkauft ist. Mhm. Und so ist es dann erstmal in diesem ersten Moment. Und ich glaube, das macht das Ganze so brisant, weil das ist irgendwie, das haben die hinter verschlossenen Türen. Also es rumort dann einfach überall. Und auch die Führungskräfte, die nicht eingebunden sind, hätten sich natürlich gewünscht, dass sie da Näheres wissen.
Ja, ja, ich meine, es ist nachvollziehbar, ja, dieses Thema, es trifft ja immer jemand anders und bei mir ist die Welt in Ordnung. Auf der einen Seite, klar, völlig verständlich. Auf der anderen Seite haben wir natürlich immer wieder auch die Situation, wenn wir über börsennotierte Unternehmen reden, jede Spekulation vorab sorgt natürlich für entsprechende Bewegungen in den Märkten. Von daher ist es natürlich auch klar, dass, wenn so eine Planung läuft, man das Ganze tatsächlich hinter verschlossenen Türen auch machen muss. Weil alles andere wäre ja auch noch nicht mal wirklich erlaubt.
Genau, da würde aber jetzt mein Argument kommen, der Mittelständler ist gegebenenfalls gar nicht an der Börse notiert. Das heißt, das kommt dann nicht. Allerdings, um die Brisanz nochmal klar zu machen, ist, wenn man die Zahlen beobachtet, reden wir von rund 200.000 Unternehmen in Deutschland, die in den nächsten 3 bis 4 Jahren einen Nachfolger suchen und den mit Sicherheit zum Großteil nicht aus der Familie heraus regeln können, die Nachfolge. Das heißt, daher wird es noch wahrscheinlicher, gerade wenn ich mitbekomme, dass ich in einem Unternehmen arbeite, wo die Familie keinen Nachwuchs hat sozusagen oder der Chef niemanden ran aufbaut letztendlich, am besten von der Pike auf, dass da was kommen muss. Und dann ist es eigentlich egal, wer übernimmt. Es kann genauso ein anderes deutsches Unternehmen sein, es kann beschimpften Chinesen sein, es kann ein Amerikaner sein. Mhm. Was ist da besser, was ist schlechter? Also ich persönlich sehe das so, Hauptsache es geht weiter, weil letztendlich der jetzige Inhaber und Geschäftsführer die Verantwortung ja für die Mitarbeiter hat, dass das Unternehmen weitergeht. Und vielleicht sollte man sich das auch bewusst machen. Wenn es keine Nachfolge gibt, also das heißt, im Inland gab es wohl keinen, sonst wäre es der amerikanische nicht geworden. Hm. Und was wäre die Alternative, wenn es den nicht gäbe? Und über die wollen wir, glaube ich, nicht wirklich nachdenken.
Ja, ich finde, du sprichst einen wichtigen, wesentlichen Punkt an, weil es ist genau ja die Essenz. Worum geht es tatsächlich? Geht es darum, sich die Taschen voll zu machen oder sie als Unternehmen aus der Verantwortung zu ziehen? Offen gesagt, wenn ich das wollte, würde ich den Laden dicht machen. Dann bin ich ja wirklich völlig raus aus der Verantwortung. Die Verantwortung dann liegt natürlich im Verkauf, sich den passenden Partner eben auch auszuwählen, für den, ja, der letztendlich auch für die Belegschaft, für die Mitarbeiter, für den Markt und all das andere ja auch richtig ist. Darüber kann man natürlich immer streiten, ob das immer so glücklich gelungen ist, aber es hat auch nochmal ein anderes Thema.
Da ist man ja auch wirklich dabei, so wie du sagst, ne? Du kannst den Leuten nicht hinter den Kopf gucken. Oder in den Kopf gucken. Und es kommt auch im Wesentlichen drauf an, also ich meine, damit eine Übernahme im positiven Sinne oder ein Merger wirklich gelingt, liegt es an beiden Seiten, das Beste dazu zu tun. Also ich erlebe das oft, wie du es eben schön gesagt hast, ne? Der macht sich immer die Taschen voll und die wollen uns nur auspressen und so weiter. Die Frage ist aber den Wert, den ich im Teil dieser neuen Unternehmensgruppe als Unternehmen schaffe. Das liegt an mir. Das heißt, natürlich werden sich Dinge verändern, aber letztendlich Leistung wird auch die Amerikaner überzeugen.
Ja, womit wir direkt auch schon zu einer grundsätzlichen Frage kommen. Gibt es oder wo liegen, natürlich gibt es irgendwo Unterschiede, aber wo liegen die denn exakt also aus deiner Sicht und aus deiner Erfahrung zwischen deutscher und US-amerikanischer Kultur in Management oder auch in Führung oder grundsätzliches Miteinander?
Ja, also zum grundsätzlichen Miteinander ist definitiv zu sagen, dass es für den normalen deutschen Arbeitnehmer sehr, ja, ich will jetzt kein englisches Wort verwenden, also sehr hart rüberkommt. Also das heißt, die Kommunikation ist sehr viel direkter. Es wird nicht, ich sage jetzt mal, viel rumgelabert drumherum, sondern der Amerikaner sagt genau, was er haben will. Er sagt im Zweifel genau, bis wann er das haben will und das teilweise so, was weiß ich, 29.04.10.30 Uhr will ich das und das haben und das habe ich. Hm. Und da gibt es keine Diskussion, da kann ich dann nicht um 10.24 Uhr ankommen wie früher beim Chef und sagen, oh, es klappt jetzt gerade nicht. Hm. Die Deadlines sind gesetzt und die setze nicht ich, sondern die setzen die Amerikaner, Was nicht heißt, wenn ich drei Tage vorher feststelle, dass ich es nicht schaffe, dass ich in die Kommunikation nicht gehen kann und sagen kann, okay, wir schaffen das nicht. Das andere ist natürlich, wir Deutschen sind per Kultur oder man unterstellt uns, nennen wir es mal so, um jetzt mal ein Klischee abzurufen, dass wir sehr gründlich sind, die Made in Germany, Ingenieurskunst, alles doppelt und dreifach abgesichert und so weiter. Und dann treffen wir aber auf ein amerikanisches Unternehmen, die sagen, wir brauchen Ergebnisse, die brauchen wir schnell und die brauchen wir am besten gestern. Mhm. Und da ist natürlich ein absolutes Aufeinanderknallen, sag ich jetzt mal, von Kulturen die Folge, dass ich dann sage, ja, aber ich will ja, dass das alles passt. Und der Amerikaner sagt, ja, das wird schon passen. Also viel pragmatischer im Lösungsansatz. Und die können meist dann auch nicht damit umgehen, wenn ich dann sage, okay, wenn ich zum Beispiel abgefragt werde, wo seid ihr denn da von dem Stand? Und ich sage, ja, wir haben jetzt mal angefangen, wir haben jetzt erste Ideen dazu. Wie erste Ideen? Warum seid ihr nicht fertig? Morgen ist es fällig und so weiter. Also viel dieses, die Amerikaner führen relativ strikt, insbesondere am Anfang, aber auch da, auch sie als Führungskraft, werden am Anfang, wenn sie ein Team übernehmen, viel, viel enger die Zügel anziehen, um zu gucken, funktioniert das hier und kann ich es danach wieder lockern. Mhm. Und letztendlich ist es dieses Aneinandergewöhnen letztendlich, dass der Amerikaner die Sicherheit haben kann, dass er sich auf sie und ihre Ergebnisse verlassen kann und dann auch wieder loslässt. Nur wenn dann halt jedes Mal um 5:30 kommt, wir haben es nicht geschafft, dann kann jeder davon ausgehen, allein schon aus seinem eigenen Führungsalltag, dass es nicht unbedingt den besten Eindruck macht und manchmal so unschöne Nebenerscheinungen hat, wie dass der Kollege aus Amerika mal schneller in Deutschland vor Ort ist und klingelt, als man das haben will. Das heißt, ganz viel ist auch dieses Vertrauen aufzubauen, dass die unterschiedlichen Arbeitsweisen aber auch zu einem gemeinsamen Erfolg führen können. Und das sollte man sich insbesondere in der Anfangszeit hoch auf die Fahne schreiben, da auch als Mitarbeiter zu sagen, es ist auch meine Chance, auch als Mitarbeiter mich zu präsentieren, das, was ich beitrage, um letztendlich somit auch dazu beizutragen, dass ich wichtig werde, auch für das neue Unternehmen, weil, dass ich wichtig war fürs alte Unternehmen, interessiert im Zweifel das neue erstmal nicht. Das heißt, man muss sich klassisch wieder die Sporen verdienen. Und wenn ich dann aber mit einer Haltung dran gehe, das haben wir schon immer so gemacht und das ist schon immer gelaufen und die haben ja gar keine Ahnung, dann kann man sich schon vorstellen, selbst wenn ich dir das sage, dann musst du kein Amerikaner sein, dann kommt von der anderen Seite so, wow, also wir kennen uns noch nicht, wie man auf Deutsch sagt, wir waren noch nie ein Bier trinken, also zeig jetzt erstmal, dass du wirklich Leistung bringst und dass du nicht nur viel redest, ja.
Ja, wobei sich mir jetzt tatsächlich echt die Frage aufdrängt, auch aus meiner Praxis im Führungstraining, das sind ja alles so Dinge, über die ich gut und gerne rede. Gut müssen andere beurteilen, aber gerne. Ja, wo letzten Endes ja immer wieder auch relativ klar wird, das, was du schilderst, wenn ich um 9:30 Uhr das abgeben soll, um 9:25 Uhr fällt mir auf, dass ich es nicht schaffe, dann habe ich ja grundsätzlich einen riesen Managementfehler hingelegt, nämlich eine fehlende Kontrolle. So, und jetzt muss ich mir natürlich selbst die Frage stellen, unabhängig davon, ob ich ein deutsches oder ein amerikanisches oder sonst was für ein Unternehmen dann bewohne oder innehabe oder führe. Am Ende kann das natürlich grundsätzlich nicht funktionieren. Ja? Und von daher ist die Frage, ob das nicht tatsächlich sogar ein Benefit ist für die Mitarbeiter, für das Unternehmen selbst, dann eben mal so eine Struktur in das Unternehmen reinzubringen, die ja auch von konkreten Zielen und Vorgaben im Zweifelsfall, aber auch zumindest von konkreten Rahmenbedingungen bestimmt ist. Das ist zumindest das, was ich immer gerne sage.
Ja, also ich sage jetzt mal, von außen betrachtet ist es sicherlich so für die Mitarbeiter wie auch die Führungskräfte, die in der Situation sind. Und das bestätigen ja deine Trainings, wenn du immer wieder selber erzählst. Es ist gar nicht so einfach, weil dann war das halt in dem Unternehmen immer so. Und ich kann jetzt nicht jeden Tag mal kurz mit meinem Team ein Meeting machen, weil dann gibt es Gerüchte im Haus oder dann kommt da Misstrauen auf oder sonst irgendwas. Also es gibt ja viele Dinge, ob das jetzt One-on-Ones oder wie auch immer du das alles nennen willst, wenn du die jetzt teilweise musst du dann noch den Betriebsrat fragen, der das vielleicht auch nicht so toll findet und so weiter. Was wollt ihr denn da mit den Mitarbeitern machen? Was sind das denn für neue Methoden? Und das kommt halt dann natürlich bei einer Übernahme auf Schlag, weil wenn ich diese Sachen nicht anpasse, wenn ich mir keine Routinen schaffe, um zum Beispiel sicherzustellen, dass um 9.30 Uhr geliefert werden kann, dann werde ich schlicht und ergreifend scheitern und zwar mit mir das ganze Team und das kann auch nicht wünschenswert sein. Ja. Kommen wir wieder zu dem Punkt, plötzlich sind Dinge möglich und Gestaltungsmöglichkeiten da, die gab es früher nicht. Ja. Und auch das, also ich glaube, auch bei mir ist es so, dass ich immer wieder dasselbe erzähle, aber man ist natürlich auch in seinem Trott. Auch ich habe letzte Woche wieder mal ein Team-Meeting online gehabt und dann ist uns mal aufgefallen, wie oft wir das eigentlich zwischendurch abgesagt haben, weil wir immer gesagt haben, wir kommunizieren ja sonst bilateral genug. Und wo wir dann am Freitag gerade wieder gemerkt haben, ey, das war mal wieder eine coole Idee, sich wirklich mal die gute Stunde, anderthalb Zeit zu nehmen. Und auch natürlich passiert mir das und dir würde das mit dem Team oder ist mit dem Team das ja auch passiert, weil du könntest ja heute nicht drüber reden, wenn du nicht selbst, ich sag jetzt immer, der Experte ist der, der alle Fehler gemacht hat. Und damit, also weil ich immer gefragt werde, ja, wie machst du das dann mit deinem Team? Klappt da immer alles reibungslos? Nein, wir arbeiten mit Menschen, da kann nicht immer alles reibungslos klappen.
So sieht's aus. Klar, ich meine, es ist natürlich auch sehr erfrischend, sich das selber auch dann auch einzugestehen. Am Ende, ja, wir haben natürlich auch unsere Ideen, aber wie du sagst, wir sind Menschen, wir arbeiten mit Menschen und natürlich ist es immer auch die Summe aus das perfekte Versuchen und dann den Kompromiss zu bekommen, was immer schon perfekt genug ist im Zweifelsfall, ne? Weil es ist alles besser, als über einen dicken Daumen zu peilen.
Genau, deshalb, aber es... Ja. Da sind wir halt auch zwischen dem amerikanischen Pragmatismus zu sagen, okay, mir reicht das jetzt über den Daumen gepeilt und der Deutsche, wir hatten es vorhin mit dem Thema Buchhaltung, ich brauche es halt auf einen Cent und er sagt, gib mir die Zahl in 100.000, so what? Ja. Ja, und wo man dann einfach auch sieht, die gucken natürlich konzernmäßig auf ganz andere Größenordnungen und wenn ich dann mit meinem Bereich komme und mir Gedanken mache, ja, passe ich jetzt irgendwas noch ein paar tausend Euro an, dann bekomme ich von der anderen Seite gegebenenfalls ein Lächeln, aber für mich ist es wichtig. Also auch da ist, glaube ich, nochmal sehr wichtig zu sagen, was ist mir selbst wichtig, sowohl als Mitarbeiter als auch Führungskraft, um dann zu sagen, okay, wie komme ich mit diesen Veränderungen dann am besten klar? Wo kann mein Mittelweg sein, ohne dass ich dabei unglücklich werde? Weil ich kann in der Buchhaltung beispielsweise ja nicht auf die nächste sechsstellige Zahl runden, sondern ich brauche da vernünftige Zahlen und da dann wirklich einen gemeinsamen Weg finden. Und der gemeinsame Weg ist oft so, dass ich halt einfach sagen muss, Kompromisse müssen beide Seiten tun. Dazu müssen sie aber es auch wissen. Also mein Lieblingsthema ist die Zeitverschiebung. Wenn dann halt abends um 10 ein Termin reinflattert oder für abends um 10, das sage ich immer auch bei euch, gibt es im Outlook eine Schaltfläche, die heißt ablehnen. Und dann schreibe ich halt eine Begründung. Du hast sicherlich vergessen, dass irgendwie wir 6 Stunden vor euch sind oder irgend sowas. Ja, andersrum, ja, genau, du weißt, was ich meine. Und dann kann man ja letztendlich auch sagen, so, hör zu, das müssen wir anders lösen. Und wenn das halt jede Woche passiert, dann kann man sagen, hör zu deiner Zeit, von da und da können wir Meetings machen, da bin ich gerne bereit, aber danach ist halt Feierabend. Und das ist halt auch noch ein großes Thema. Nur weil der amerikanische Kollege arbeitet, heißt nicht, dass ich auch arbeiten muss, weil im Zweifel schläft er, wenn ich arbeite, noch. Und das ist halt auch dieses, was wir gerade nach einer Übernahme erleben, dass man gefühlt immer arbeitet und das natürlich auch langfristig nicht gerade die beste Wahl ist.
Ja, also ich höre daraus, Judith, das ist natürlich auch immer so die Frage der Abstimmung.
Ja.
So, und dazu brauche ich keine Übernahme eines US-amerikanischen Unternehmens oder sonst woher kommt, sondern das erlebe ich ja auch, das ist auch bei mir gängige Praxis, weil das sind genau diese Sachen, die E-Mail nochmal schnell um 20 Uhr beantworten, kann man machen, muss man aber nicht. Ja, und, genau. Ja, und das sind all diese Sachen.
Nur wenn du es halt machst, dann musst du es halt im Zweifel morgen und übermorgen immer noch, weil der andere es dann halt davon ausgeht. Deshalb da klare Regeln und im Zweifel halt auch sich dran halten. Ne? Weil das, ich kenne dann oft, ja, nee, das mache ich nicht und bla bla bla. Und dann sage ich, ja, aber jetzt kam heute Nacht um 1 eine Mail. Ich habe die nicht heute Nacht um 1 gesehen, sondern morgens dann beim Kunden zum Beispiel, wo ich dann sage, Leute, dann braucht ihr euch nicht wundern. Und dann ist auch dieses... Ganz ehrlich, man muss jetzt mal davon ausgehen, dass der Amerikaner vielleicht wirklich, keine Ahnung, in alle Herren Länder Kontakte hat. Und dann passt halt dieser bei ihm äquivalente Termin um 22 Uhr halt genau in die Lücke, die man noch hat. Das kennt jeder von uns. Wo packe ich das jetzt noch rein? Und dann kann man dem auch sagen. Aber auch das ist ja mit Termineinladung, ne? Der Klassiker, wenn man dann eingeladen wird und dann sich gar nicht hinterfragt, muss ich da überhaupt dabei sein? Also dann erstmal zu klären, bevor ich mich ärgere, muss ich da wirklich dabei sein? Ist das mein Thema? Und wenn halt es ist ja oft so, dass dann mehrere eingeladen sind, wo man dann sagt, ah, hast du die Einladung auch bekommen? Ja, habe ich. Okay, meine ganze Abteilung hat sie bekommen, ich habe sie bekommen und alle sollen wir um 22 Uhr da sein, dann muss ich eine andere Lösung finden lassen. Ja. Mhm. Und das heißt auch nicht, dass das immer klappt. Auch das muss man klar sagen, wenn es heiß hergeht, wenn bestimmte Deadlines aus bestimmten Gründen, gerade wenn die Mutterbörse notiert ist, da kann ich halt nicht am 20. des Folgemonats erst meinen Monatsabschluss besprechen oder mein Quartal. Mhm. Aber dann kann ich sagen, in der Woche ist es anders. Mhm. Und dafür läuft der restliche Monat wieder normal. Und auch das ist wieder eine klare Kommunikationssache.
Ja, mir drängt sich gerade ein Gedanke auf, der aus unserem Gespräch für mich jedenfalls sehr deutlich rüberkommt, und der ist, wenn ich in meinem Unternehmen grundsätzlich keine Struktur habe, keine wirklich definierte Kultur, Führungskultur, dann ist die Übernahme eines fremden Unternehmens, meines eigenen Unternehmens, eigentlich der Akt, in dem dieser Schleier des dieser Nichtstruktur einfach weggezogen wird und wo die ganzen Fehler offengelegt werden, weil genau das, was du schilderst, dazu brauche ich keine Übernahme, um das mal wirklich genau zu sagen, sondern das sind so Dinge, das sind eigentlich Hausaufgaben im Jahr 2020, die gemacht werden müssen oder schon lange gemacht zu sein gehabt hätten, wie auch immer.
Ja? Genau, hätten. Das eine ist natürlich, der Schleier, der sich da hebt, ist meistens das, dass wir sehr hierarchisch entscheiden im Mittelstand. Das heißt, es gibt dann 3-4 Leute, die entscheiden es dann letztendlich und die müssen dann erstmal abgeben, in Anführungsstrichen, nach unten. Ja. Ja, und die andere Sache ist, diese bestimmte Führungsriege kann nicht mehr alles alleine entscheiden, weil auch die abhängig ist von den amerikanischen Entscheidungen. Bedeutet natürlich, dass es in der Führungsriege sowieso rumort. Also man hat unterschätzt, wie viel Macht man auch verliert an USA. Hm. Böse Stimmen sagen auch, wir werden zu Marionetten der Amerikaner. Ja, aber auch da, ich habe beides erlebt. Ich habe die erlebt, die sagen, hey, ich nehme das als Chance und mach das. Und dann gibt es wirklich Leute, die dann wirklich auf Kontra fahren und dann natürlich nicht ans Ziel kommen. Und auch da wieder, auch wenn ich verkaufe, beispielsweise, dann ist ja meist die Regelung, dass man noch ein Jahr, anderthalb irgendwie im Unternehmen ist und diesen ganzen Prozess da begleitet. Und auch da ist es natürlich, wenn ich dann derjenige bin, der sagt, hier wird sich gar nichts verändern, weil ich zeige denen schon, wo es lang geht. Also ich überspitze das jetzt gerne nicht, aber ich habe es durchaus auch schon so gehört. Dann werden die Amerikaner schon ihre Wege finden und ihre Konsequenzen. Ich vergleiche das jetzt mal ganz sachlich mit einem Haus, das du kaufst. Mhm. In der Regel wirst du es nicht lassen, wie es ist. Also im Zweifel malst du die Wände an, du machst ein neues Bad rein und die Küche ist sowieso viel zu alt. So. Mhm. Und jetzt muss man das überlegen, da kauft jemand ein Unternehmen für viel, viel Geld, viel, viel mehr als ein Haus kostet. Ja. Und der soll alles lassen. Also ich finde diese Theorie, die man da auch damals bei uns hat, das war für mich damals schon so widersinnig, wo ich gedacht habe, das kann doch gar nicht sein. Ja. Wird es deshalb schlechter, werde ich oft gefragt, definitiv nicht per se. Es wird definitiv anders und letztendlich ist mein Schlüssel, wie gehe ich mit dem anders um, um dann letztendlich da auch für mich als Sieger ist vielleicht das falsche Wort, aber da wirklich gut rauszukommen. Und gut rauszukommen kann auch sein, dass ich eine Entscheidung treffe, dass ich das nicht mehr möchte.
Ja.
Für mich damals war es wichtig, letztendlich in meinem Alter zu sagen, okay, ich war international aktiv, ich habe eine Übernahme in Anführungsstrichen überstanden, ich habe in der Zeit, in der ich dort war, so viel gelernt, wie ich ab da, glaube ich, an Wissenszuwachs nur in Projekten in der Selbstständigkeit hatte. Hm. Das heißt, für mich war es ein riesen Vorteil für meinen Lebenslauf und unter dem Fokus habe ich das gemacht. Mhm. Ich wollte für mich meine Unterlagen verbessern oder aufwerten, und es ist so, egal in welchem Gespräch, ich werde immer wieder auf diese amerikanische Situation angesprochen. Und das ist halt das, auch das können Mitarbeiter und Führungskräfte, aber wenn ich halt nach 4-8 Wochen sage, ich gehe dann mal, dann habe ich dem Ganzen auch keine Chance gegeben. Wobei, ganz ehrlich, wenn jemand entschieden hat, er geht, dann bitte geht auch und findet da auch Lösungen dafür. Weil nichts Schlimmeres für die Kollegen wie auch die Führungskraft, wenn jemand da permanent dagegen ist, mal so gucken, wie kann ich meine, in Anführungsstrichen, Abfindung so hoch wie möglich treiben, dass sie mich endlich loswerden wollen. Also bitte nicht erwachsen sein, sage ich da immer gerne, und Entscheidungen treffen dafür, die für alle die besten sind und letztendlich für einen selber. Weil wenn man sich jedes Mal ärgert, wenn man morgens auf die Arbeit geht, das kennt man auch von einem im Täglichen. Klar. Also das Tal des Jammerns gehört dazu nach einer Übernahme, aber es darf dann überwunden werden und man darf dann auch entscheiden als mündiger Erwachsener,
ja. Klar. Ich meine, es ist immer so, ja, wenn ich mit einem Kulturwandel, es kann ja schon sein, dass der Senior an den Junior übergibt, beispielsweise im Mittelstand, das gleiche Spiel eigentlich. Denn wie gesagt, das, was wir jetzt hier gerade rausgearbeitet haben, das kenne ich aus dem FF. Weil es ist wirklich ein Wandel in der Unternehmens- und auch in der Führungskultur, der, und das ist, was du ja sagtest, der die Hierarchie auch aufbricht, dass eben Verantwortung und Entscheidung ja an Mitarbeiterebene weitergegeben werden, einfach auch aus der Komplexität heraus. Ja, wir können nicht mehr Experten für alles sein, wir sind Spezialisten mittlerweile ja für die verschiedenen Bereiche. Das ist auch gut so. Ja. So, und deshalb, wenn du sagst, da ist einer, der motzt und der findet es irgendwie alles blöd, ja bitte, auf Wiedersehen, dann musst du auch die Konsequenzen ziehen. Gilt aber auch tatsächlich grundsätzlich. Denn ja, auch das erleben wir immer wieder, wenn es dann irgendwie Mitarbeiter gibt, die finden alles blöd, sind aber seit Jahr und Tag da und finden es blöd. Ja, das ist doch kein Leben. Ja, das kannst du ja, doch auch nicht sein. Das Interessante ist,
sie sehen manchmal, wenn man zurückschaut, also gerade in den Projekten merke ich das, die sind dann auch wirklich nach 5 oder 7 Jahren noch da, wo man gesagt hat, das war ja damals schon in deren Weltanschauung schon ganz schlimm. Aber so hart, wie es klingt, auch für die ist es halt eine Eigenschaft. Ja. Okay, man muss halt über die Arbeit meckern und im Zweifel ist es woanders nicht besser. Ne? So diese Sprüche, die man dann hört. Ja, dann bleibe ich halt lieber hier und wenn sie mich loswerden wollen, dann bin ich hier zum Gespräch. Und ich muss sagen, macht das bitte nicht, weil letztendlich, ihr habt viele Jahre teilweise auch mit den mit und für das Unternehmen gearbeitet und der Schwabe würde sagen, das kriegt echt ein Geschmäckle, wenn man dann wirklich komische Aktionen dreht, nur um möglicherweise Abfindungszahlungen oder Ähnliches in die Höhe zu treiben. Und das andere, was mir dabei einfällt, einen schönen Gruß an diejenigen, die denken, das ist meine ideale Möglichkeit, meinen Preis, also das Gehalt nach oben zu treiben. Ich kenne das noch so, bring erstmal Leistung und dann sprechen wir automatisch über das Gehalt und nicht schon. Also was ich ganz oft erlebe, dass erst übers Gehalt und dann kommt die Leistung. So, nein, so ist es in meiner Welt, in meiner Vorstellung nicht. Jeder soll vernünftig entlohnt werden, keine Frage. Mhm. Aber letztendlich darf er erstmal auch zeigen, dass er die Leistung bringen kann und vor allem will.
Ja, und das ist, glaube ich, tatsächlich auch so aus meinem persönlichen Finden heraus schon so ein Kulturunterschied, dass man eben erstmal in Vorleistung gehen muss. Ja, so, und das kennen einige vielleicht dann doch nicht oder noch nicht. Wird sich aber auch grundsätzlich ändern.
Vielleicht ist es auch so, also ich bin so aufgewachsen, dass Leistung halt erst zu erfolgen hat und dann kommt der Rest. Ja, ich erlebe, dass es anders irgendwie auch normal ist, aber ich sage jetzt mal so, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn du die Führungskraft bist und ich würde dich um mehr Gehalt erpressen und du hast dann irgendwann zu entscheiden, wen du loswerden kannst und ich bin in der Sozialauswahl auf der Stufe mit jemand anderen, dann dürfen jetzt alle Hörer selbst überlegen, wer es dann ist. Ja. Das ist kein gutes Miteinander und das ist nicht fair.
Ja, so, und da ist die Überraschung dann immer groß. Welche Rolle kommt denn grundsätzlich bei so einer Übernahme? Wir haben ja schon einiges rausgearbeitet, aber vielleicht hast du da noch weitere Punkte, Judith. Welche Rolle kommt da bei Führungskräften im Speziellen zu? Was müssen die machen mit ihren Teams? Worauf müssen die besonders achten?
Also überhaupt sollten sie noch den Kontakt zum Team halten. Also ich erlebe oft, dass man dann halt in 1000 Meetings gefangen ist, in Anführungsstrichen, dass man die x-te Meeting-Einladung hat, dass die gefühlte Tür, die früher immer offen war, plötzlich immer zu ist, dass die Mitarbeiter das Gefühl haben, sie kommen nicht mehr an den Chef und damit an notwendige Entscheidungen ran. Das heißt, mein Tipp ist definitiv der größte, halte den Kontakt zum Team und geht wirklich auf die Leute zu. Und haltet wirklich dahingehenden Kontakt. Macht ein regelmäßiges Ritual von mir aus. Geh morgens, wenn du kommst, eine erste halbe Stunde einfach mal durch die Reihen, frag ab, was los ist. Macht ein regelmäßiges Meeting, wo die Mitarbeiter wissen, sie können mit Fragen zu einem kommen, weil nichts Schlimmeres, wie man ist den ganzen Tag in Meetings und dann ist abends die Mailbox voll mit Tausenden von E-Mails, die von Mitarbeitern kommen, die einfach an ihren Themen nicht weiterkommen, was dir dann letztendlich wieder den Druck macht, dass sie nicht liefern werden um 9.30 Uhr, um das Beispiel wieder aufzunehmen. Mhm. Ja. Da wirklich diesen Kontakt zu halten und natürlich damit auch ein Gespür zu haben, was rumort da. Also wo ist jetzt der laufend jammert? Wo ist der die Stimmung runterzieht? Ja. Wo muss ich da korrigieren? Aber das ist als normale Führungskraft auch so. Und das andere ist, kommuniziere, was du weißt. Wenn du was nicht weißt, dann kommuniziere auch, dass du was nicht weißt. Aber irgendwas zu kommunizieren, das kommuniziert ist, was sich dann am Ende als falsch herausstellt, kann ich nur sagen, Finger weg davon. Eines der Hauptenttäuschungspunkte, die ich immer wieder erlebe bei Mitarbeitern meines Kunden ist, die haben uns doch mal damals gesagt, es ändert sich nichts.
Ja.
Und das wirklich teilweise nach Jahren noch, wenn ich frage, was war das Schlimmste für dich? Und ich meine, das kann man ja nun wirklich ändern, zu sagen, Leute, wir sind jetzt hier übernommen worden, das ist jetzt mal der Sachstand. Wie sich das Ganze darstellt, werden wir wissen, bla 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 bla. Ja? Ja. Aber nicht zu sagen, hey, ich bin hier weiter, sag ich jetzt mal böse, der Zampano, an mir kommt keiner vorbei und ich schaffe das schon. Das kann man gar nicht. Das kann so sein. Wie gesagt, es gibt solche und solche auch bei denen, die übernehmen, die halt sagen, mir ist es egal, wie die das machen, Hauptsache sie tragen ihren Gesamtteil bei und greifen nicht so viel ein. Nichtsdestotrotz, bestimmte Dinge, gerade wenn der Mutterkonzern börsennotiert ist, das ist ein klassischer Eingriff und muss auch eingegriffen werden, weil schlicht und ergreifend gesetzliche Anforderungen für die dahinter stehen. Mhm. Und ja, das sind keine deutschen gesetzlichen Anforderungen, gelten aber als amerikanische Tochtergesellschaft trotzdem. Mhm. Und da kann ich da nicht sagen, ich mache das jetzt nicht oder ich mache jetzt lieber, keine Ahnung, den 500. Bericht für irgendjemand im Haus, sondern das sind klare Vorgaben, was braucht letztendlich die amerikanische Mutter wann, damit die letztendlich auch ihre Meldepflichten zum Beispiel gegenüber der SEC und so weiter nachkommen kann. Und da hilft es halt nicht, wenn ich sage, ich bin dann am 20., 25. fertig, wenn die das am 2., 3. Werktag brauchen.
Ja.
Ist es dann noch so wie vorher? Nein, ist es nicht. Ich muss es ja neu aufbauen, damit ich am 2., 3. was melden kann. Und natürlich ist das gerade, wir haben es vorhin gesagt, für den perfektionistischen Deutschen vielleicht dann schwieriger, da Lösungen zu finden. Mhm. Aber ich sage dann immer salopp, da gibt es Menschen wie mich, die dabei helfen und dann aufzeigen können, wie man es auch lösen kann. Mhm. Und das mit, sage ich jetzt mal, so wenig wie möglich Reibungsverlusten, dass das alles reibungslos läuft. Also ich kenne keinen Merger, der einfach nur reibungslos durchläuft.
Nee,
also vielleicht kennst du einen, aber nein. Ich kenne keinen.
Also wie gesagt, ich kenn's ja auch von der Seite, wenn einfach der Generationswechsel stattfindet. Auch das ist genau das, was wir gerade besprochen haben. Da wird Kompetenz von einer kleinen Führungsriege zwangsweise abgegeben an die Mitarbeiter. Da erlebst du Machtkämpfe, da träumst du von.
Ja, so, und leider nicht.
Ja,
Albtraum. Oder besser nicht.
Ja, aber so ist es dann. Und nochmal, also da drängt sich mir wirklich so einfach das Zwischenfazit auf. Je offener ich meine Kultur halte im Unternehmen, umso reibungsloser wird tatsächlich so ein Übergang von sich gehen, weil eben einfach auf den Schultern mehr Verantwortung schon ruht und im Endeffekt es nicht an einem Einzelnen hängt, der jeden Stein kennt und alles von oben nach unten dann durchdelegiert oder auch einfach nur vorgibt, anweist, sondern es ist eher ein mehr Miteinander. Und der nächste Schritt, der drängt sich förmlich auf. Wenn viele von Agilität reden, geht es natürlich dann auch eher erst dann, wenn Entscheidungen halt auch weiter runtergegeben werden, um das Miteinander halt auch mal offener und transparenter ist. Das ist ja der nächste Punkt. Ja. Also da liegt ja grundsätzlich schon einiges im Argen in den Unternehmen und ich glaube, da überschneiden sich unsere Erfahrungen auch. Kann ich jeden Mitarbeiter mitnehmen? Und was mache ich, wenn es nicht passt? Eben wenn es tatsächlich über den Schrecken hinausgeht und es in ein ewiges Gemecker überleitet?
Also erstmal, ich kann und sollte vielleicht nicht jeden mitnehmen. Mhm. Das andere ist natürlich, also nur weil, was ich nicht damit sagen will, ist nur weil mal jemand meckert, dass man ihn dann loswerden soll, aber man sollte durchaus das Gespräch suchen. Also wir hatten auch in Projekten schon die massiv gewettert haben. Also wir hatten mal wenn ich jetzt ein Buchhaltungsbeispiel nochmal nehme, also entschuldigt für die anderen Bereiche, aber es ist halt mein Thema, da die Kreditoren, Buchhalterin irgendwann mal den Lieferanten gesagt, sie dürfe während dem Monatsabschluss keine Rechnungen zahlen. Und daraufhin hat beim Geschäftsführer die Alarmglocke geschrillt, nämlich jeder Lieferant hat angerufen, wie, ihr zahlt nicht mehr. Mhm. Also erstmal hätte die Buchhalterin das so nicht weitergeben müssen dürfen.
Ja.
Zweitens ist es so, dass sie sich ja hätte vorbereiten können, schon einen Zahllauf hätte vorbereiten können, bevor das Ganze losgeht. Das ist am Rande. Das andere ist natürlich, der Geschäftsführer war natürlich dann in Alarm, kam dann zu mir, ja, wie, wir zahlen nicht, wenn es das Stoff. Es ist so und so. Und dann wirklich das Gespräch auch mit der Mitarbeiterin suchen. Was hat dich dazu geführt, dass du das sagst? Ja, die haben halt laufend angerufen und so weiter. Ja, aber dann ist ja vorher schon was im Argen, wenn die schon immer laufend anrufen. Ja? Und dann kann man auch an den Prozess gehen. Und wenn sie dann offen gewesen wäre für diesen Prozess, sich das anzuschauen, dann hätte man da mit Sicherheit auch Effizienzen generieren können. Aber da hatten wir ein klassisches Kopfmonopol. Das heißt, angeblich wussten alle anderen nichts, nur sie wusste, wie es geht. Und der Schreibtisch, der Klassiker, da lag alles irgendwie voll.
Ja.
Und dann war sie ja auch mit beim Geschäftsführer und der hat dann halt auch zu ihr gesagt, wir können hier auch eine Lösung finden, wenn sie hier nicht mehr glücklich sind, dass wir einen Weg gehen. Und dann hat sie aber sich dazu verleiten lassen, ihm zu sagen, nein, das macht sie nicht, weil sie will ja länger bleiben. 2 Tage später hat sie ihren Schreibtisch aufgeräumt und dann bin ich nur zum Geschäftsführer im Gespräch, habe ich nur gesagt, ja, apropos, wir werden wohl auf die Dame bald verzichten dürfen. Und dann sagt er, wieso? Dann habe ich gesagt, weil der Schreibtisch aufgeräumt ist. Und dann hat er gesagt, ach, was Sie so sehen. Am nächsten Tag kam dann die Krankmeldung, weil ihre Idee war, dann haben wir dann von den Kollegen erfahren, bei dem neuen Unternehmen wird ja alles besser. Mhm. Das war in dieser Bundeskartellamtsphase. Und ich warte jetzt mal im Krankenstand ab, wie es weitergeht. Und das ist natürlich auch für die Kollegen, also ich persönlich bezeichne sowas mittlerweile sogar als asozial, weil ich weiß, dass man vieles zu tun hat, ja, gerade in diesem, und dann lasse ich meine Kollegen im Stich.
Ja.
Und das finde ich halt, geht nicht. Und da muss auch meiner Meinung nach eine Führungskraft handeln, die dann einfach Mittel und Wege gemeinsam, aber mit der Personalabteilung oder der Geschäftsführung finden muss, wie lösen wir das jetzt? Mhm. Es heißt immer Hire and Fire, das sind die Amerikaner, das machen wir hier nicht. Ich sage jetzt mal, jeder hat seinen Preis, so hart wie es klingt, und den muss man finden im Austausch.
Ja.
Und dann halt einfach eine Lösung finden, weil nichts schlimmer als, wenn jemand das Team von innen vergiftet, aber das haben wir jeden Tag in Unternehmen in Deutschland und überall.
Grundsätzlich, ja, grundsätzlich. Aber ich stimme dir zu und ich teile auch diesen Begriff der Asozialität mit dir, weil, ja, was ist für mich in der Zusammenarbeit wichtig, wenn ich Teil eines Unternehmens und eines Teams bin? Ist es der Eigennutzen oder ist es der Gesamtnutzen? Und in dem Moment, wo ich den Eigennutzen über den Nutzen aller stelle, habe ich grundsätzlich irgendwas falsch verstanden als Mitarbeiter in einem Unternehmen. So, und das muss sich auch jeder bewusst machen. Und deshalb auch dieses Thema Hire and Fire war ja auch eine Frage, die ich mir notiert habe. Ist es wirklich Hire and Fire? Tun sich die Amerikaner damit vielleicht etwas leichter? Ich meine, das hat natürlich auch was mit Kündigungsschutz zu tun. Man ist eben schneller drin, man ist auch schneller draußen. Das heißt, die Prozesse sind ganz anders da drüben als hier. Das mag man gut oder schlecht finden, ist nicht unbedingt das Thema. Aber natürlich, und da bin ich auch bei dir, da muss man im Zweifelsfall das Portemonnaie aufmachen. Denn jeder Tag, jede Woche, jeder Monat, den ein solcher Mitarbeiter das Unternehmensklima vergiftet, ist deutlich teurer als jeder Betrag, den ich auch nur annähernd zahlen könnte.
Ja.
Meine persönliche Meinung, oder?
Ja, also ich sage jetzt mal, wenn man wissen will, wer da ganz vorne dabei ist im Unternehmen vergiften, muss man einfach die Kaffeeküchen dieser Welt ein bisschen näher gucken. Wer frequentiert die sehr, wie stark und wie ist die Kommunikation da? Das heißt jetzt nicht ihr kleiner Lauschangriff, sondern einfach zu sehen, okay, wo kommen die Stimmungen her oder gerade diese Gerüchte, die immer mehr aufkommen. Und wenn ich da halt auch feststelle als Führungskraft, im Endeffekt geht das immer auf eine Person zurück, dann muss ich einfach handeln. Und das hast du auch schön gesagt, mit diesem eigenen Nutzen und dem Gemeinschaftsnutzen oder dem Unternehmensnutzen. Da sind die Amerikaner sehr sensibel drauf, nämlich einen gemeinsamen Nutzen zu gestalten, weil letztendlich das alles auch die Jobs auch in den USA sichert. Also ist ja nicht so, dass Hire and Fire bei Merger nicht auch durchaus bei dem Gegenpart in den USA sein wir erleben können, weil er halt die Zahlen nicht liefert mit der neuen Entity, die er liefern sollte. Und dann macht das zack und dann ist der Ansprechpartner weg, dann gibt es ein schönes E-Mail, ab sofort ist der und der zuständig. Ja. Also auch der Amerikaner, weil du das vorhin schon so schön gesagt hast, auch da ist ein Druck, wenn ein neuer Bereich dazugekauft wird oder die Zukäufe erfolgen, dass es reibungslos funktioniert, dass der natürlich auch massiven Einsatz bringen muss. Das heißt, es kann schon mal sein, wie bei uns damals auch, dass dann über Nacht plötzlich der Amerikaner einfliegt, weil er ein blödes Gefühl hat und wir dann erst mal eine Woche ihn peppeln mussten, damit er sicher gehen kann. Das war halt, wir hatten mal einen Junior-Controller, der hat in einem Meeting irgendwas gesagt, in so einem Halbsatz und keiner hat da groß drauf geachtet. Und das ging dann aber in den USA seine Wege und dann stand am nächsten Tag der Kollege da. Und es war einfach ein Missverständnis und letztendlich für uns dann Schulungs- oder Trainingsbedarf der Mitarbeiter zu sagen, wenn du über was nicht wirklich Bescheid weißt, dann halt die Klappe. Aber auch das ist halt einfach Mitarbeiterentwicklung, sag ich jetzt mal, oder Personalentwicklung, dass du denen das beibringen musst. Ne? Der wollte halt seinen Beitrag bringen und wollte halt was sagen, war total stolz, dass er was gesagt hat und dann stand der Ami halt am nächsten Tag da, ja. Und dann mussten wir den halt erstmal beruhigen. Oder die Leute, die denken, in der Kantine können sie sowieso alles erzählen, egal wer gerade zu Besuch ist, weil per se das ist ein Missverständnis ist ja, der Amerikaner spricht kein Deutsch und versteht kein Deutsch, aber Achtung, das muss nicht wahr sein.
Nee.
Ja. Und selbst wenn. Genau. Und die andere Frage ist halt auch, die sind dann nicht dazu da, dass wir uns alle bei denen ausjammern, weil auch in der Mittagspause, die hören genau zu.
Ja.
oder was weiß ich, wenn sie zur Inventurbeobachtung kommen. Wir trainieren da wirklich die Leute drauf, so, was beantwortest du, wie beantwortest du? Also, kannst du das wirklich beantworten? Ist dein Englisch soweit? Willst du besser die Führungskraft dazu rufen? Also wirklich zu sagen, wie sind die Kommunikationsstränge im direkten Kontakt mit USA? Also ich sage jetzt mal, wir bilden meist auch einen zentralen Ansprechpartner, zum Beispiel für diese ganze Zahlenwelt. Dann gibt es eine Person, die zu allem was sagen kann. Das heißt, wo ich dann meine Zahlen herbekomme, wenn ich diejenige bin, ist meine Aufgabe. Aber man vermeidet dazu, dass 5 Leute gefragt werden und 7 Antworten dabei rauskommen.
Ja.
Und dann weiß wirklich eine Person, es gibt die Sicherheit im Austausch, okay, die Person weiß wirklich, worum es geht. Weiß ich das alleine, weil ich halt eben Glück habe? Nein, ich rede dann mit den anderen und sammle das ein und vermeide damit, keine Ahnung, wie viel 100 E-Mails, indem wir das kanalisieren auf eine Person beispielsweise. Und das sind verschiedene Möglichkeiten, wo ich durch einfache Regeln, in Anführungsstrichen, also wie gesagt, wir reden nicht von Verboten, also jeder kann alles sagen, aber jeder darf sich auch bewusst sein, dass es Konsequenzen haben darf.
Ja, und auch da füllt sich mein Kopf mit einem leichten Erstaunen, das mal so zu formulieren, weil tatsächlich sind das gängige Regeln des Miteinanders. Ja, also einfach so vor sich hin plappern und sich dann wundern, dass man irgendwelche Sachen raushaut, die einem dann auf die Füße fallen, das ist jetzt ja keine Neuigkeit in dem Sinne, sondern ja, das passiert ja jeden Tag. Privat, beruflich, ne? So, und da brauche ich auch da. Ich habe mir dazu notiert, Missverständnisse auch vermeiden. Missverständnisse fangen erstmal an, du hast völlig recht, habe ich die Sprachkompetenz, um das rüberzubringen, was ich rüberbringen will. So, da brauche ich natürlich nicht zu wundern, wenn der Kollege dann am nächsten Tag am Flur auf einmal vor meiner Tür steht. Weil natürlich, sein Job hängt da dran, seine Existenz hängt da dran, seine Beförderung hängt da dran, sein Bonuscheck hängt da dran. Und diese Unbedarftheit, es hängt viel damit, auch damit wieder zusammen, dass viele Dinge eben oft offensichtlich in vielen Unternehmen einfach gar nicht geregelt sind. Da macht jeder so ein bisschen und dann kommt einer, der hat eine klare Zielvorgabe, eine klare Zielvorstellung, nämlich der Amerikaner. Und auf einmal, hoppla, es geht ja um was. Und ich glaube, das ist so ein Thema, das sich viele Menschen gar nicht bewusst machen. Ein Unternehmen ist ja auch mal ein Wirtschaftsunternehmen. Und warum? Um Geld zu verdienen, damit alle auch ihr Geld kriegen. So, und das heißt natürlich, wir müssen auch Ziele erreichen. Und das zieht sich so wie so ein roter Faden, finde ich, so für mein Ohr hier durch, oder?
Also für mich ist es auch so, Ziele erreichen, ja, und vor allem das Wissen, wir können es alle nur gemeinsam. Also wenn wir jetzt wieder die Buchhaltung bemühen, ne, so, ihr da, ne, in eurer Buchhaltung, ihr bucht ja nur so rum und dann macht ihr jetzt so Abschluss und macht uns noch mehr Arbeit und so. Aber auch jeder Einzelne im Unternehmen trägt zu diesem Erfolg bei. Das heißt, auf der anderen Seite natürlich auch super, weil es gibt, also so eine Übernahme, das ist so ein richtiger Hafen für Karrierechancen ohne Ende. Der ITler, der sich beweist und der dann in dem Unternehmen arbeitet, in der ersten deutschen Gesellschaft von denen und die dann Europa ausarbeiten und daraufhin dann Europa verantwortlicher gibt. Oder der nach USA beordert wird als Projektleiter oder, um jetzt mal von der IT zu sprechen. Hm. Und so gibt es ganz, ganz viele Felder, wo wirklich Leute Karriere machen, die sich vorher hätten nie träumen lassen.
Ja.
Das heißt nicht, dass jeder die machen muss. Ich kann auch bewusst, und das ist in jedem Unternehmen so, auch entscheiden, dass ich in zweiter, dritter Reihe stehe und ich bin damit total happy. Mhm. Aber wenn ich ambitioniert bin, wenn ich eine Karriere machen will und höhere Karrierechancen für mich mir auch erträume, dann schaffe ich das über diesen Weg sicherlich viel, viel leichter wie in einem großen deutschen klassischen DAX-Konzern. Ja? Mhm. Weil da dann natürlich die Politik noch viel anders ist. Wir reden nicht mehr von 300, 400 Mitarbeitern am Standort. Wir reden von ganz anderen Größenverhältnissen. Wir reden natürlich von ganz anderen politischen Mechanismen, die es dann auch schon gibt. Und da ist letztendlich der mit Leistung vorausscheint, der kriegt die Aufmerksamkeit. Und dann wird man für den auch Mittel und Wege suchen, wo der seinen Platz langfristig im Konzern haben wird. Vielleicht wird die IT am Standort outgesourced und man macht das über, was weiß ich, European Headquarter oder sonst wo. Aber man wird einen guten Mitarbeiter, für den wird man immer einen Platz finden.
Ja, ja, völlig richtig. Jemand muss den Job machen und das kannst auch du sein.
Ja.
Ganz klarer Fall. Finde ich auch wirklich ein wichtiger Aspekt, die Frage, wo stehe ich denn eigentlich? Ja? Chance, Risiko, was ist für mich im Endeffekt hier Sache? Und ich finde das ganz bemerkenswert, weil ich kenne es selbst auch aus einem Unternehmen, das ich mal begleitet habe. Gab es nämlich auch diese Übernahme. Alteingesessene Mitarbeiter haben einen riesen Machtverlust gewähnt und gespürt. den hatten sie auch per se. Junge Mitarbeiter, unternehmensjung, ne, muss nicht vom Alter sein, sondern unternehmensjunge Mitarbeiter haben nur Chancen gesehen. Wow, auf einmal nicht mal nur Hamburg, sondern hey, die Welt mit verschiedenen Auslandsniederlassungen. Ich kann ja irgendwie in den USA sein, kann ja sonst wo sein. Große Karrierechancen, große Möglichkeiten, totale Begeisterung. Und als ich jedes Mal, wenn ich ins Unternehmen gegangen bin, dachte ich, ich komme in zwei verschiedene Welten. Auf der einen Seite das große heulende Elend, mir wird alles genommen, und auf der anderen Seite Aufbruchsstimmung ohne Ende. Also so extrem wirst du es wahrscheinlich auch kennen, oder?
Ja, ich kenne das auch so extrem, aber ich würde es nicht mal am Alter festmachen, was ich die letzten Jahre eher erlebe, dass die Jungen eigentlich die sind, die mehr jammern. Man hat mir doch versprochen, als ich hierher gewechselt bin, und was die jetzt alles wieder wollen. Also die sich da vielleicht auch eingerichtet haben, selbst wenn sie da jung waren und gesagt haben, okay, ich war vorher beim börsennotierten Konzern und die wollten das bewusst auch nicht mehr. Und jetzt kommen sie vom Regen in Anführungsstrichen in die Traufe. Ja. Deshalb nehme ich das als Karrierechance oder nehme ich das Ganze als Chance, dann okay. Und wie gesagt, über die anderen haben wir intensiv gesprochen. Mhm. Ich würde es persönlich weder am Alter, also würde ich nicht festmachen. Also das deckt sich nicht mit meinen Erfahrungen.
Mhm. Okay, ja gut. Das verändert sich auch ständig. Und von daher, jeder hat auch seine eigenen Ansichten dazu. Und du bist da sicherlich auch mit mehr Erfahrung, gerade in dem Feld, dann dabei. Thema Erfahrung. Eins, was ja sich zwar hier zunehmend Bahn bricht, aber noch nicht selbstverständlich ist und was meiner persönlichen Meinung nach auch bewusst angewendet werden muss und auch gekonnt werden muss, das Thema Duzkultur. Zwangsläufig in der amerikanischen Kultur grundsätzlich, man ist ja immer mit dem Vornamen dabei. Hey, I'm Rick. Was muss ich dazu wissen?
Also man muss in erster Linie wissen, dass das Du der Amerikaner kein Du der Deutschen ist. Mhm. Also für die ist es so normal, wie wenn ich jemanden hier sieze. Ja. Es bedeutet nicht diese Nähe, die man vermeintlich denkt mit dem Vornamen. Und vor allem, es bedeutet auch nicht, dass ich plötzlich mit meinem besten Freund zusammenarbeite. Das heißt, es ist immer noch der Vorgesetzte, es ist immer noch der Kollege. Und selbst wenn ich ihn mit dem Vornamen anrede, ist für mich kein Unterschied zu, für mich persönlich im Vergleich zu dem, wenn ich jemand im deutschsprachigen Raum sieze. Ja, also für mich massiv nicht. Wir haben jetzt vom Interview auch gesagt, dass wir es ein bisschen seltsam finden, wenn Leute sich beim Interview halt siezen. Das ist aber nochmal was anderes, ja, wo man dann sagt, man plaudert so ein bisschen aus dem Nähkästchen. Würde ich mit jedem so aus dem Nähkästchen plaudern wie jetzt mit dir? Sicherlich nicht, aber damit sich das öffnen kann, haben wir das entschieden, dass das gut so ist. Die Sache ist aber, wenn ich jetzt aber als Mitarbeiter davon ausgehe, nur weil der andere Du zu mir sagt, kann ich da mehr oder weniger mich komplett öffnen und von Vater, Muttern und was weiß ich was alles erzählen, dann werde ich sehr stark enttäuscht. Mhm. Weil da geht es immer noch um den Pragmatismus. Und also was ich persönlich immer noch so diesen Punkt habe, ist, wenn es im E-Mail-Schreiben ist und dann gibt es gar nicht mehr kein Hallo, sondern nur Judith, das ist so, wo ich denke, und dann immer wieder, ja, das ist bei denen so, alles gut. Bei uns würde das gleich so du Judith, ne? Also mach mal. Aber auch da viel zwischen den Zeilen lesen, tut sich eigentlich bei der Duzkultur genauso zeigen. Ja. Und ich glaube auch, man hat einen respektvollen Umgang, ob ich per du bin oder per sie. Das macht für mich per se nicht den Unterschied. Mhm. Aber es ist mit Sicherheit einer der Themen, der duzt mich einfach, der hat mich gar nicht nach dem Du gefragt. Und in der Schule habe ich doch gelernt, das ist jetzt Mister oder Mrs. oder was auch immer, ja. Mhm. Wo man dann erstmal erschrickt, weil man überlegt ja dann beim Anschreiben und die ersten E-Mails dauern auch länger und dann kommt zurück, hey Judith, ja, just do it oder was auch immer. So, ja. Wow, ich mache mir hier die Mühe, auch da lieber kürzere E-Mails schreiben, lieber eine Frage stellen, die beantwortet ist, bevor ich wirklich ellenlange E-Mails schreibe. Also das ist auch nochmal ein Tipp. Keine ellenlangen E-Mails zu schreiben. Und vor allem, wenn man merkt, dass man immer hin und her schreibt, wirklich zum Hörer zu greifen und sich den Mut nehmen, sozusagen das in einem persönlichen Gespräch, anstatt weiter durch E-Mails zu lösen.
Ja, ja. Also, wie gesagt, ich persönlich glaube, das wird sich früher oder später auch erledigen, dieses Thema, weil es nähert sich erstens an. Das ist eine grundsätzlich kulturelle Frage oder Thematik. Das merkt man schon im Kleidungsstil und so. Ne? Also als Mann kann ich sagen, Krawatte sehe ich immer seltener. Und das geht auch im Umgang. Also das Du, es wird immer mehr. Das ist auch so eine Beobachtung, die ich persönlich mache. Das muss jetzt nicht für alle gelten, für alle Unternehmen. Aber sagen wir, in den nächsten 10 Jahren wird sich das wahrscheinlich dann irgendwie aufgelöst haben.
Ja, aber es ist dann trotzdem noch ein professionelles Duo und kein Absolut. Privates Duo. Das darf Absolut. Man nicht vergessen. Das mit den Krawatten kann ich nicht bestätigen.
Ach, okay.
Auch das ist insbesondere auch im Mittelstand teilweise noch sehr verbreitet. Mhm. Aber auch da, natürlich nehme ich da in den letzten 10 Jahren jetzt auch Veränderungen wahr. Aber letztendlich, wenn ich mich eben mit der Krawatte wohlfühle, dann ist es super. Aber eines, apropos Krawatte, eines der Rituale, die die Deutschen am einfachsten und am liebsten übernehmen, ist der Casual Friday, weil man dann plötzlich wirklich den Chef mal mit Jeans und nur Pullover oder sonst irgendwas sieht. Ja. Und ich muss sagen, ich persönlich liebe den Casual Friday und ich persönlich hasse es wirklich, wenn ich an Freitagen so offizielle Meetings habe, wo ich sage, jetzt muss es halt mal das Kostüm oder irgendwas sein, weil das auch bei mir so in mein Leben übergegangen ist. Und ja. Wie gesagt, das ist das, wo die Kollegen wirklich immer, das ist das Erste, was sie adaptieren. Ja,
ja. Weil da, jetzt komme ich ja selber auch aus der Textilbranche, formt sich natürlich sofort ein grauenhaftes Bild in meinem Kopf. Casual Friday muss man aber auch können, oder? Aus deiner Erfahrung. Ja.
Also Flipflops sind trotzdem blöder, sag ich jetzt mal. Und wenn die Röcke umso kürzer werden, jetzt gerade um auch mal die Frauen anzusprechen, ja. finde ich auch nicht. Ich sage jetzt mal, Casual kann für viele ja einfach mal wirklich die Jeans anstatt der Anzughose sein, mal kein Blazer an dem Tag. Ja. Und ich sage jetzt mal, lockerer heißt ja nicht, ich gehe mit Jogginghose. Also auch ich erlebe das in Unternehmen teilweise, wo ich denke, Leute, so gehe ich auf die Couch, wie ihr auf die Arbeit geht. Mhm. Aber auch das ist Unternehmenskultur. Wer bin ich denn als Externer, um das zu ändern, sage ich jetzt mal. Also ich finde, das muss man dann selber für sich lösen. Ja.
Ja.
Aber casual heißt ja nicht irgendwie
Leisure.
Ja. Ja, das schon, aber ich sag jetzt mal, kein Couch-Look.
Ja. Ja, also auch ein respektvoller Umgang mit den Augen und den Empfinden anderer Menschen.
Ja, es aber ist auch eine Frage des Respekts, ja.
ja.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn da irgendjemand am besten mit kurzem Rock und Top ankommt und Flipflops und der will mit mir dann selbst als Teamleitung sprechen, dann gucke ich den an und denke so, okay, wie kriege ich das jetzt in meinem Kopf hin, dass ich weiterhin den entsprechenden Respekt der Person gegenüber zeige, wenn es umgekehrt in meinem Empfinden nicht so ist.
Ja. Ja, also ist ein Randthema, aber nichtsdestotrotz bietet sich an, weil klar, ne, dann können wir schon mal sagen, können wir alles erleben und ob das dann immer so gut ist, ist nochmal eine andere Geschichte.
Aktuell finde ich das so witzig, ich weiß nicht, ob du das auf Social Media schon gesehen hast, so dieses, was trage ich eigentlich im Homeoffice oder bei Videokonferenzen, wo es jetzt diesen Zoom-Suite gibt, wo man dann merkt, okay, der hüpft da schnell rein, dann hat er hier oben den Anzug und unten hat er mehr oder weniger eine Badehose an oder eine kurze Hose.
Ja.
Auch das ist ja mein Gestaltungsspielraum, ja. Auch du siehst jetzt bei mir nicht komplett. Aber die andere Sache, was ich halt lerne oder gelernt habe für mich, auch jetzt, wo wir gesagt haben, wir lassen das Video an bei dem Ganzen, man macht sich anders die, also gerade als Frau wieder, man macht sich anders die Haare, man schminkt sich vielleicht an dem Tag und würde das sonst vielleicht im Homeoffice jetzt heute nicht, also außer unserem Termin habe ich heute keinen, wo man mich wirklich sieht. Da hätte ich das frostig gar nicht gemacht, aber auch da, man darf sich das auch mal gönnen, ja.
Ja. Ja, also Authentizität, Wohlfühlen hat ja auch viele, viele Facetten. Von daher, ja. Gut, die letzte Frage, die ich mir hier noch notiert habe, der persönliche Kontakt. Ich meine, das ist ja schon immer wieder mal jetzt hier angesprochen. Auf einmal steht dann der Kollege auf dem Flur und vor der Tür und sagt, hey, ich bin Rick, wie sieht's denn aus? Wir können, und auch das ist natürlich so eine Erfahrung, die wir jetzt gerade so in diesen ganzen Homeoffice-Tagen, Wochen auch haben. Eigentlich geht alles online, eigentlich müssten wir uns gar nicht mehr sehen. Wenn es nicht online geht, geht es telefonisch. So, wie siehst du das? Gerade über den großen Teich.
Also für mich ist einmal erstmal, dass online viel, viel mehr geht, als man per se denkt. Also gerade im Mittelstand immer noch. Also ich arbeite seit 7 Jahren viel auch von zu Hause, einfach weil ich dann nicht in diese Meeting-Falle wie alle anderen tippe. Und wirklich auch nachbereiten und vorbereiten kann. Eine meiner Aussagen, die ich auch in einem meiner Blogposts treffe, ist halt, ein Skype-Call ersetzt keinen persönlichen Kontakt. Einmal gemeinsam Mittag gegessen, zu erfahren, was die Familie macht, dass die Kinder wie alt sind oder gleich alt wie meine. Diese Smalltalk-Themen, was Deutschen per se ja eh schwerer fällt, die fallen einem dazu. Außerdem hat man mal ein richtiges Gesicht dazu. Jetzt, ich weiß nicht, wie du das aus den Unternehmen her kennst, aber oft ist es so, nee, wir machen die Kamera nicht an. Mich befremdet es immer,
ja,
weil ich dann auch sage, so, es ist irgendwie ein bisschen komisch. Ja. Aber dann ist es halt so, ja, wir nutzen Skype eh nur als Telefonersatz. Ja, kann man machen, aber man kann auch das Video, so wie wir jetzt anmachen, ne? Wir können auch mal sagen, hey, du siehst heute, so wie man es beim Kollegen sagt, hey, ist alles in Ordnung, siehst heute irgendwie nicht so fit aus. Ja, ja, mein kleines Kind hat wieder die ganze Nacht geschrien. Und das, ich sage jetzt mal, das sind so Anknüpfungspunkte. Das andere ist halt wirklich sowohl die eine Warte, dass ich erwarten kann und möchte, dass der Amerikaner zu uns fliegt, wie auch umgekehrt. Na, also, dass jeder mal auch die Reisen auf sich nimmt.
Ja.
Dass wir vielleicht manche Geschäftsreisen in dem Ausmaß, in dem wir sie vor der aktuellen Zeit hatten, vielleicht nicht mehr brauchen, ist nochmal was anderes. Mhm. Aber wir haben ja auch im Vorgespräch über das Thema bei SAP gesprochen, die, ich glaube, Jennifer Morgan heißt sie.
Genau.
Genau. Ist letztendlich eines der Dinge, die man ihr angekreidet hat, zumindest wenn man der Presse folgt, ist sie, dass sie halt nicht am Standort in Walldorf war. Ich bin selbst in Walldorf aufgewachsen, das heißt SAP, Walldorf oder das Industriegebiet voll mit Walldorf, und da ist die Schaltzentrale immer noch. Ja. Und ich muss halt da sein, wo die Schaltzentrale ist, weil letztendlich da die Entscheidungen getroffen werden. Das heißt nicht, dass ich jeden Tag da sein muss, aber ich muss das Gefühl kreieren, und das mache ich seit 7 Jahren mit meinem Kunden, dass ich da bin, auch wenn ich nicht da bin. Das heißt auch, es ist oft so, dass ich dann halt irgendwie an Themen mit Kunden arbeite und 2-3 Wochen später erstmal wieder vor Ort bin. Und der mir dann sagt, ja, aber woher wissen Sie das alles? Dann habe ich gesagt, ja, nur weil ich daheim arbeite, heißt das nicht, dass ich nicht kommuniziere oder dass ich nicht mitbekomme. Ach so, ja, und wie läuft es dann? Dann habe ich gesagt, ja, wir arbeiten an den Sachthemen. Und ja, im Zweifel ist es für mich Höflichkeit zu fragen, hey, wie geht's dir heute? Mhm. Und dann erzählen die Leute in der Regel natürlich gerade in so einer Übernahmesituation, ja, und das ist jetzt wieder passiert, jetzt habe ich versucht, beim Chef einen Termin zu kriegen, und den habe ich wieder nicht bekommen und so weiter. Und dann kann man da schon vieles ablesen. Und aber dass mir jemand das erzählt, vielleicht ist es immer noch ein Glaubenssatz, aber dass mir jemand was erzählt, dazu muss er mich vorher gespürt haben oder gesehen haben und mir auch vertrauen. Ja. Ich weiß, das geht auch online. Für mein Thema sage ich immer, die ersten 4 bis 6 Wochen werde ich vor Ort sein oder muss ich vor Ort sein. Durch die aktuelle Situation wird es auch auf die Probe gestellt. Und nach wie vor, die Basis kann das alles bieten, aber um das wirklich rund zu machen, brauchen wir den persönlichen Kontakt. Man will ja auch wissen, mit wem habe ich es denn da zu tun, weil sonst kriegt man ja immer nur diese Ausschnitte. Ja. Und wenn man dann, ich sage immer, wenn man dann abends mal ein Bier trinken war, dann kennt man den anderen mehr. Aber auch da bei Bier trinken, ihr seid nicht Best Buddies, wie früher bei uns jetzt in Heidelberg, wenn man dort in der Kaserne im Club war. Mhm. Ihr seid immer noch Arbeitskollegen, also da aufpassen. Mhm. Auf der anderen Seite auch ein wichtiger Punkt ist, gerade wenn jemand dann zu Besuch ist, kümmere dich um ihn und nicht nur tagsüber, sondern biete ihm eben an, dass du abends mit ihm auch mal essen gehst. Ich finde auch das für mich ein Zeichen der Höflichkeit dem Geschäftspartner gegenüber, der halt einmal über den Teich geflogen ist. Und umgekehrt wird man das erleben. Also das ist das, was viele aus den USA dann, wenn sie zurückkommen, wirklich mitbringen. So, ey, die haben sich richtig Zeit für uns genommen. Abends sind wir zusammen, was weiß ich, Baseball, Football, was auch immer. Irgendwas haben wir wirklich zusammen gemacht, weil auch den amerikanischen Kollegen es wichtig ist. Und dann bitte habt auch die Höflichkeit und das Respekt, wenn die Kollegen schon mal kommen. Also bei uns der Klassiker natürlich in der Nähe mit Heidelberg. Jeder Amerikaner will nach Heidelberg. Also kann man ja abends mal sagen, man fährt da halt mal hin. Mhm. Oder wir hatten sogar einen Internal Audit Director, der hat sich immer in Heidelberg unterbringen lassen mit Blick auf das Heidelberger Schloss. Ja, wenn man so leicht die Menschen glücklich machen kann, dann macht sie halt glücklich.
Ja, ja, so. Und das nehmen wir halt als Fazit auch aus dem Punkt raus, Judith. Persönliche Meetings, unersetzlich. Gerade wenn es um die zwischenmenschliche Komponente geht, Zahlen, Daten, Fakten, E-Mail, Telefon, Webkonferenz, natürlich geht das. Aber du hast recht, das sind Ausschnitte. Wir treffen uns gezielt zu diesem Thema, aber wir plaudern nicht drumherum. Ja. Und dieses Zwischenmenschliche, und das ist zum Glück immer noch so, und ich hoffe, das wird sich auch nie verändern, bleibt uns unbenommen im persönlichen Meeting, im persönlichen Treffen, ob das hier vor Ort ist oder da vor Ort ist. Und auch da professionell, respektvoll, eigentlich offen gesagt so, wie wir es ja auch gelernt haben, damals in der guten Kinderstube, oder?
Ich hoffe doch, ja. Aber auch das, was mein Impuls trotzdem noch ist, es geht online trotzdem wirklich viel mehr, als man denkt.
Ja.
Wenn ich jetzt aus dem Nähkästchen plaudern kann, also ich feiere in 3 Tagen mein 10-jähriges Jubiläum. Und da habe ich mir dann halt, also wir mussten natürlich die offizielle Feier absagen, habe ich gesagt, okay, ich will es nicht ohne. Und jetzt haben wir wirklich ein Konzept erstellt, wie wir diese Feier online trotzdem gestalten können. Und es kommt sogar eine Band dazu, die dann für uns spielt. Ja?
Perfekt.
Aber natürlich, was man da nicht kann, so der Klassiker, wenn dann erst einmal gegrillt wird oder so, dass man gemeinsam am Lagerfeuer steht, das kann ich nicht kreieren. Mhm. Aber ich kann durch Interaktivität in Meetings, also nicht nur auf die Leute einballern, sondern wirklich die Leute mit einbeziehen, kann ich auch Elemente vielleicht noch mit reinbringen, die ich jetzt nicht mit reinbringe, weil die Online-Meetings zu Live-Meetings unterscheiden sich in den seltensten Fällen, obwohl ich weiß eigentlich, dass ich interaktiver werden will. Und die Leute, die sagen dann gar nichts, hören sich das nur an. Ja, mhm. Ja, natürlich nicht. Natürlich, wenn du ihnen keine Möglichkeiten gibst, sich einzubringen, ob das eine Abstimmung ist, ob man gemeinsam an ein Whiteboard schreibt oder irgend sowas. Ne? Also ja. Diese ganzen Möglichkeiten und auch da wieder, selbst ich, die viele Online-Meetings schon gegeben hat, die das hat wirklich gesagt, okay, ich habe im Netzwerk jemand gefragt, gibt es eine Möglichkeit, ein Online-Gästebuch zu machen, diese Abstimmungstools für Zoom und so weiter, weil ich das einfach wichtig finde. Und da vielleicht auch für jeden, es schadet nicht, da ein bisschen über den Tellerrand herauszuschauen. Oder wie wir es jetzt machen, für uns in einem Unternehmen gilt schlicht und ergreifend, Video ist immer an. Weil wenn das Video nicht an ist, kann ich dich auch anrufen.
So ist es. So ist es. Und die Gefahr, dass man abgelenkt ist, ist ja doch auch da, ja. Klar, weil ich bin
beobachtet. Ja,
sehr das schön. Ist jetzt,
da gibt es ja genügend YouTube-Videos dazu, was während Videokonferenzen so alles passiert. Also vielleicht auch noch der Hinweis, wenn Sie ein bisschen lachen wollen.
Ja, ja. Lachen ist immer gut und hilft auch mal schwierige Situationen zu meistern, zu überstehen und dann dementsprechend trotz allem wieder gut nach vorne zu schauen. In diesem Sinne, liebe Judith, ich danke dir sehr, sehr herzlich für das sehr interessante Gespräch, für die vielen, vielen Insights. Und wünsche dir für dein 10-Jähriges jetzt schon mal alles Gute. Dankeschön und auf die nächsten 10, 20, 30 Jahre.
Wir werden sehen, ja. Also vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Und
gerne.
Ja, ich bin gespannt auf das Feedback der Zuhörer und sage vielen Dank.
Das war's auch schon hier mit dieser Folge im Brilliant Management Podcast. Wenn dich das Thema Leadership und Management weiterhin interessiert, dann sichere dir auch meine Leadership-Impulse und mein E-Book zu den 5 Tipps für eine brillante Führungskultur. Link dazu zur Anmeldung findest du in den Shownotes. Wer dich unterstützen kann rund um das Thema Leadership und Management, dann komm gerne mit deiner Anfrage auf mich zu. Die Adresse findest du ebenfalls in den Shownotes oder unter www.brillagers.com.